gibt einen weiteren Hinweis. Und der heißt, dass der Zufall nicht ausreicht, um die Entstehung des Lebens zufriedenstellend zu erklären. Ein Beispiel. Stell dir mal vor, Donald Trump ist noch nicht drauf, aber stell dir mal vor, ihr kennt ja alle dieses Bild von diesem Mount Rushmore, in dem die Bilder von diesen amerikanischen Präsidenten eingemeißelt worden sind. Kennt jemand die einzelnen Präsidenten? Kann er sie aufzählen? Es gibt nur Leute, die winken ab, ja, ja, wir kennen es. Wenn ich jetzt mal genau nachfragen würde, dann sieht es wieder bitter aus. Also, wir sehen auf dem Bild Washington, wir sehen Jefferson, wir sehen Lincoln und wir sehen Roosevelt. Ja? Ich glaube, die Einzigen, die sagen können, wer wer ist, wäre wahrscheinlich Lincoln. Aber wir gehen mal weiter. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass dieses Bild hier von den amerikanischen Präsidenten in dem Felsen durch Erosion erschaffen worden ist, wäre das für uns glaubhaft? Selbst wenn man unendlich viel Zeit verstreichen lassen würde, Wind und Regen wirken lassen würde, dann wäre es trotzdem unheimlich schwer vorstellbar für uns, dass etwas, das der Menschheitsgeschichte so treu nachgebildet wurde, einfach so aus Zufall entstanden ist. Unser Menschenverstand legt uns nahe, dass es Leute gab, die ihr Vorhaben geplant haben und anfingen mit Geschick die Figuren in den Felsen reinzuhauen. Und das sind nur einige Außergewöhnlichkeiten unserer Erde. Die Position der Erde zur Sonne, die Eigenschaft des Wassers, die menschlichen Organe. Kann irgendwas davon einfach nur so entstehen? Es gibt so einen Astronom, der heißt Sir Frederick Hoyle. Und der zeigte auf, dass aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnungen es ein bisschen weit hergeholt ist, dass sich zum Beispiel Aminosäuren zusammenfinden, um eine Zelle bilden zu können. Sir Hoyle vergleicht diese Unwahrscheinlichkeit mit folgender Illustration. Wenn ich annehme, auf einem Schrottplatz liegen alle Einzelteile von einer Boeing 747 herum und es fegt ein Tornado drüber, dann würden wir dieselbe Wahrscheinlichkeit hinterher, dass ein Flugzeug dasteht, das startbereit ist, haben, wie wenn ich einfach davon ausgehen würde, dass diese Aminosäuren sich von alleine finden und daraus eine Zelle entsteht. Wenn wir diese Komplexität unseres Lebens und dieses ganzen Universums betrachten, dann ist es vernünftig anzunehmen, da muss ein intelligenter Schöpfer dahinter stehen, der alles geschaffen hat. Und die Bibel, die beschreibt Gott als diesen Initiator und als diesen Erhalter des Lebens. Und dann gibt es noch diese Entscheidungsfähigkeit von Gut und Böse. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt. Wie kann man das biologisch erklären, dass jeder Mensch, egal aus welcher Kultur er kommt, so dieses universelle Gefühl von richtig und von falsch hat? Selbst ein Dieb spürt Unrecht, wenn jemand seinen Besitz stiehlt. Selbst ein Dieb würde sich beklagen, wenn er bestohlen wird. Ja? Obwohl er selber Menschen bestiehlt. Er findet es als Unrecht. Ja? Und wenn jemand ein Kind von seiner Familie raubt und es misshandelt, da entsteht Ärger und Wut in uns. Und diese Tat wird als Unrecht bezeichnet, egal aus welcher Kultur wir kommen. Woher haben wir dieses Empfinden von Unrecht? Wie kommt es, dass man in allen Kulturen sagt, dass Morden aus Spaß falsch ist? Und woher kommt auf der anderen Seite wieder Liebe, Pflichtbewusstsein und Mitgefühl? Wer hat das in uns hineingelegt? Wenn die Menschen allein das Ergebnis von Evolution, von nur der Fitteste überlebt oder der Stärkste überlebt sind, Warum helfen wir einander uns gegenseitig und setzen uns füreinander ein? Die Evolutionstheorie liefert hier keine Erklärungen. Und unser Gewissen kann dagegen leicht durch einen liebevollen Schöpfer erklärt werden, der sich auch selbst um die Harmonie zwischen Menschen und dem Wohlergehen sorgt. Und Gott spiegelt sich in der Natur und im menschlichen Leben wieder. Und er kann so erkannt werden. In der Bibel wird Gott aber allerdings noch deutlicher sichtbar. Was Gott denkt und was er meint und wir ihn erfahren können, wenn er uns seine Gedanken mitteilt, das können wir erleben, wenn wir in der Bibel lesen. Und die Bibel zeigt uns auch so seine Charakterzüge und wie wir Kontakt zu ihm aufnehmen können. Und deshalb ist natürlich die Frage auch hier wieder, wie zuverlässig ist denn die Bibel? Es gibt archäologische Funde, die bestätigen die Bibel, anstatt dass sie sie widerlegen. Beispielsweise hat man 1993 im Norden von Israels Hinweise gefunden, dass David, der König von Israel, gelebt hat. Das ist interessant. Man hat gefunden archäologische Funde, die bestätigen, dass König David da gewesen sein wird. Der Mann, der die meisten Psalme geschrieben hat. Israel selber ist sowas wie das fünfte Evangelium neben unseren vier Evangelien. Man hat nämlich gesagt, Israel ist ein riesiger archäologischer Fundort, wo ganz viele der Städte und der Funde der Bibel gefunden worden sind. Und allein diese Funde bezeugen die Echtheit der Bibel. Also wenn man in Israel umgräbt, stößt man immer wieder auf Beweise, die die Bibel untermauert. Und dann gab es da noch diese Qumran-Schriftrollen vom Toten Meer, die erstaunliche Ergebnisse geliefert haben, wie exakt die Bibel überliefert worden sind. Sie haben bewiesen, dass die Bibel, obwohl sie über so viele Hunderte von Jahren mündlich und schriftlich überliefert worden, trotzdem keine großen Abweichungen zu unserer heutigen Bibel enthalten. Und die Bibel wurde über 1500 Jahre von 40 verschiedenen Autoren von unterschiedlicher Herkunft und an unterschiedlichen Orten in drei verschiedenen Sprachen geschrieben. Und erstaunlich dabei ist, dass alle drei Teile zusammenpassen. Ein Beweis, dass die Bibel wahr ist. Durch die ganze Bibel wiederholt sich immer die gleiche Botschaft. Gott schuf unsere Welt und er schuf uns, damit wir Beziehung zu ihm haben sollen. Er liebt uns absolut. Aber wir haben ihm ins Gesicht geschlagen und wir sind getrennt von ihm. Gott ist aber bereit, einen Neuanfang mit uns zu machen und er bietet uns Vergebung an und eine Beziehung, die selbst über den Tod hinausgeht. Alles gleicht sich an. Und mit dieser Hauptbotschaft verrät die Bibel gleichzeitig auch diesen Charakter Gottes. Und dann, alle anderen Offenbarungen Gottes übertrifft diejenige, die Jesus Christus uns gegeben hat. Er übermittelt uns die klarste Darstellung davon, wie Gott ist. Warum Jesus? Untersucht man mal alle Weltreligionen, dann entdeckt man, dass sich Buddha, Mohammed, Konfuzius und Mose alle als Lehrer oder Erleuchtete bezeichnen. Keiner von ihnen behauptete jemals, Gott gleich zu sein. Aber Jesus, der tat es. Jesus hat im Gegensatz zu den Religionsgründern gesagt, dass er Gottes Sohn ist. Sogar noch mehr. Das ist einfacher, dass sie einfach ihn ansehen sollen, wenn sie wissen wollen, wie Gott ist. Das reicht schon. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau dir Jesus an. Er versicherte, dass es nicht eigene Gedanken auslebte, sondern dass er nur das tat, was Gott ihm zeigte. Er sagt es in der Bibelstelle, da sagt er, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn dann zum Leben führen wird. Er schrieb sich Eigenschaften zu, die nur Gott gehören. Und nach einer Aussage hatte er die Kraft, die Trennung zwischen Gott und dem Menschen wiederherzustellen. Das ist interessant. Wie nennen wir das? Sündenvergebung. Der Einzige, der das konnte, war Jesus. War der Einzige, der Sünden vergeben konnte. Er konnte diese Rebellion von Gott, von uns Menschen zu Gott aufheben. Er konnte unsere Sucht, Böses zu tun und die Abhängigkeit von uns allen, unseren Launen und diesen Teufelspreis zu durchbrechen, das konnte er durchbrechen. Und Jesus sagte nicht, befolge meine Worte und du wirst die Wahrheit finden, sondern Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Also welchen Beweis liefert Jesus denn, dass er Gottes Sohn ist? Er tat, was andere Leute nicht tun. Jesus vollbrachte Wunder. Er heilte Leute, Blinde, Verkrüppelte, Taube. Er weckte sogar Tote auf. Er hat Macht über Gegenstände gehabt. Aus ein paar Broten und aus ein paar Fischen machte er Essen genug, um mehrere tausend Leute satt zu machen. Er vollbrachte Wunder in der Natur. Er lief auf dem Wasser. Er stillte einen heftigen Sturm. Und solche Dinge tat er am laufenden Meter. Leute waren dabei und sie konnten es selbst erkennen. Leute folgten ihm, weil er ihre Bedürfnisse sah. Und er sah nicht nur diese vordergründigen Bedürfnisse wie Hunger, Krankheit, Gefahr, sondern er sah auch diese eigentlichen Bedürfnisse. Einen Schutzraum, wo Menschen bedingungslos angenommen werden können. Und wieder Zugang zur Lebensquelle finden. Da sagt er mal in dem Vers, kommt her alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Ihr könnt von mir lernen. Ich komme nicht mit Gewalt und mit Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich mein's gut mit euch. Und ich bürde euch keine unerträglichen Lasten auf. Was erfahren wir durch Jesus über diese Persönlichkeit Gottes? Was denkt Gott über die Menschen? Was denkt er über sich und über mich? Gott sieht uns in unserer Egozentrik, in unseren Süchten, in unserer Abkehr von ihm. Eigentlich hätten wir es verdient, dass wir in unser Elend laufen müssten und uns selbst und andere drin kaputt machen. Denn das haben wir angestrebt oder kaum irgendwas dagegen unternommen. Den Vertrag, den haben wir schon unterschrieben und Tod ist unsere Wahl. Auch wenn wir sagen, ich wollte doch nur. Gottes Vaterherz blutet. Und wenn er uns so verirrt sieht, dann sieht auch die Konsequenzen, die auf uns zukommen. Und doch muss Recht Recht bleiben. Kann man die Sache einfach nur so vergessen, wegwischen? Wir wissen, dass Gott gerecht ist. Und jemand musste für unsere Schuld bezahlen. Und deswegen reißt sich Gott lieber sein Allerliebstes von seinem Herzen, weil er uns liebt und nicht sehen will, wie unser Schicksal besiegelt wird. Jesus, Gottes Sohn, willigt ein und gibt sein Leben für uns. Er trägt unsere Krankheiten und unsere Schmerzen, damit wir überleben können. Er tat es nicht aus irgendeiner Berechnung heraus, er tat es aus Liebe. Ohne dass wir einen Beitrag dazu hätten leisten können. Gott hat Sehnsucht nach unserer Gemeinschaft und er will, dass wir da sind, wo es uns gut geht. Und er sagt, ich habe euch schon geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. So geht Gott mit uns um. Ein deutliches Zeichen, dass Jesus mehr war als ein Mensch, Ein deutliches Zeichen, dass er mehr war als Mensch, dass er Gott gewesen ist. Ist ein weiteres Wunder, nämlich dass Jesus nach 3 Tagen auferstanden ist. Weil es war bereits bekannt, dass Jesus auferstehen sollte. Und dann unternahm man natürlich Vorkehrungen, dass sowas nicht geschehen kann. Seine Gegner hätten genau gewusst, wir müssen verhindern, dass er nach 3 Tagen aufersteht. Was machen sie? Sie stellen Wachen hin, sie tun einen Felsblock von 2 Tonnen vor dieses Grab schieben und diese ganzen verängstigten Jünger sind abgehauen und niemand dachte im Traum an Diebstahl, weil die Leiche weg war. Dazu kam noch, dass als Jesus dann auferstanden ist und all diese Vorsichtsmaßnahmen plötzlich weg waren, er vielen Menschen begegnet ist. Das ist ein weiteres Zeichen, dass Jesus nicht ein normaler Mensch gewesen ist, weil er gleichzeitig an vielen Orten vielen Menschen begegnet ist. Also meine Frage, gibt es Gott? Man wird sich immer an irgendwelchen Argumenten aufhängen können, nicht an Gott glauben zu müssen. Aber Gottes Haltung uns gegenüber ist klar. Er sagt, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern er wird das ewige Leben bekommen. Und ihr wisst vielleicht am Anfang noch, ich habe geschrieben als Überschrift, kann man Glaube oder Gott beweisen? Ich glaube, jeder von uns muss da selber eine Entscheidung treffen. Und jeder muss zu einer Entscheidung kommen. Jesus selber sagt einmal etwas sehr Wichtiges, das nur dann du erfahren wirst, wenn du es ausprobieren wirst. Er sagt nämlich, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Du kannst nicht Gott finden, wenn du es nicht ausprobierst. Wenn du Jesus nicht ausprobierst, wirst du nie erfahren, ob es Gott gibt oder nicht. Und wenn du mit Gott eine Beziehung anfangen und erleben willst, dass du von ihm angenommen wirst, dann ist es nur ein Gebet entfernt. Ein Gebet entfernt. Er wartet auf dich. Merkst du denn nicht, sagt er einmal in der Offenbarung, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir ein Festmahl essen. Und wenn du gerne mit Gott eine Beziehung anfangen willst, aber nicht weißt, wie du ihm dich gegenüber ausdrücken sollst, dann können wir nachher gemeinsam ein Gebet sprechen, zu dem ich dich einlade. Gott ist wirklich treu. Er verspricht, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und dann lasst uns das doch tun. Wenn ihr in eurem Herzen sagt, ich möchte, dass Gott in mein Leben kommt, dann lasst uns das tun. Dann möchte ich jetzt mit uns zusammen dieses Gebet sprechen, euch bitten aufzustehen. Himmlischer Vater, du siehst, dass diese Welt uns glauben machen will, dass es dich nicht gibt. Aber du siehst, wenn wir diese Hinweise mal genauer betrachten, dass wir erkennen können, es muss dich geben. Und Vater, du siehst auch, dass ich an einen Punkt komme, wo ich nicht mehr ohne dich sein kann und wo ich das Leben mit dir haben möchte. Und Herr Jesus, so bitte ich dich jetzt für jeden, der der mit mir dieses Gebet sprechen möchte. Dass du in mein Leben kommst, Herr. Dass du meine Sünden vergibst. Dass du auf den Thron Platz nimmst und Herr meines Lebens wirst. Und ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und ich danke dir, dass du mit mir leben willst und dass du mir ewiges Leben schenkst. In Jesu Name. Amen. Übrigens, eine Kleinigkeit noch. Am Dienstag ist der dritte Abend des Alpha-Kurses. Wenn jemand sagt, ich muss doch noch da dabei sein, am Dienstagabend ist die letzte Chance, noch mit dazu zu stoßen. Herzliche Einladung.